Fall 89 aus der Koansammlung Shoyoroko. Einführende Worte. Beweg dich und du begräbst deinen Körper 10.000 Fuß tief. Beweg dich nicht und das Gras sprießt genau dort, wo du bist. Du musst dich von beiden Extremen trennen und die Mitte loslassen. Außerdem musst du dir ein paar Sandalen kaufen und einiges umherreisen, bevor du zur wahren Erkenntnis kommst. Der Fall. Meister Tosan wandte sich an die Versammlung mit den Worten: Wenn der Herbst beginnt und der Sommer zur Neige geht, schwärmt ihr Brüder, ich ergänze jetzt, und Schwestern, schwärmt ihr Brüder und Schwestern nach Osten und Westen aus. Doch solltet ihr euch geradewegs zu dem Ort begeben, wo 1000 Meilen weit kein Gras wächst. Und er fügte hinzu, aber an diesen Ort, wo 1000 Meilen weit kein Gras wächst, wie kommt ihr dahin? Meister Sekiso kommentierte das so: Kaum geht man durch das Tor hinaus, ist alles voller Gras. Noch später sagte Meister Taiyo: Ich würde lieber sagen, selbst wenn man nicht durch das Tor hinausgeht, ist alles voller Gras. Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit den beiden, die hier zuerst genannt werden, also mit Tosan und Sekiso. Vom dritten im Bunde, nämlich diesem Taiyo, da ist nicht viel bekannt, außer seinen Lebensdaten. Er lebte 150 Jahre später als die beiden anderen. Tosan und Sekiso waren dagegen Zeitgenossen. Sie erlebten hautnah die Buddhistenverfolgung in der Mitte des 9. Jahrhunderts in China. Das war nicht die erste und nicht die letzte Buddhistenverfolgung in China, aber eine der heftigsten. Das Mönchtum, das buddhistische Mönchtum, wurde grundsätzlich verboten. Über 4000 Klöster wurden geschlossen, 300.000 Mönche, das sind Schätzungen, wurden in den Leinstand versetzt. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht immer ganz glimpflich ablief und dass manche Köpfe dabei gerollt sind von Mönchen. Also es war eine harte Zeit, eine chaotische Zeit. Von Sekiso zum Beispiel ist bekannt, dass er sich verkleiden musste als Bauer und flüchten und sich dann einer Gruppe von Töpfern anschloss und sich als Töpfer tarnte sozusagen, damit er nicht erkannt wurde und verfolgt wurde. Glücklicherweise dauerte diese Buddhistenverfolgung nicht sehr lange und der Kaiser starb, der nächste Kaiser, der hat dann im geringen Umfang wieder Klöster zugelassen. Und so gelang es dann Tosan, Schüler, um sich zu sammeln und langsam dann auch so eine Art Kloster aufzubauen, einen Übungsbetrieb wieder zu installieren. Und wie schon zu Buddhas Lebzeiten gab es immer in China eine Übungsperiode. Die Übungsperiode war im Sommer und im Herbst wurde gewandert und dann gab es im Winter wieder eine Übungsperiode. Und so verließen die Mönche während der Wanderperiode das Kloster und zogen durch die Lande und waren von den Almosen abhängig, was natürlich nach so einer Buddhistenverfolgung auch nicht ganz das Einfachste war. Da lautete bestimmt noch mal hinter irgendeinem Busch irgendeiner mit einem Knüppel, der einen versuchte auszurauben. Und in diesem Koan wird nun geschildert, wie Tosan seine Schüler verabschiedete. Wenn der Herbst beginnt und der Sommer zur Neige geht, ich wiederhole das jetzt, schwärmt ihr Brüder nach Osten und Westen aus. Doch solltet ihr euch geradewegs zu dem Ort begeben, wo 1000 Meilen weit kein Gras wächst. Aber wo ist dieser Ort, wo 1000 Meilen weit kein Gras wächst? Wie kommt ihr dahin? Fragt er. Und einer dieser Mönche trifft dann auf seiner Wanderzeit zufällig auf Sekiso und erzählt ihm von diesem Abschiedsgruß von Tosan. Und Sekiso sagt: Kaum geht man durch das Tor hinaus, ist schon alles voller Gras. Und fragt man sich natürlich immer bei solchen Korns: Das ist 1000 Jahre her, wie ist das denn heute? Also ihr besucht jetzt gerade dieses kurze Session, das am Mittag schon zu Ende ist. Und danach begebt ihr euch wieder in den Alltag, an eure Arbeit, in das Leben draußen. Und dann sage ich euch, achtet darauf, dass ihr euch geradewegs dorthin begebt, wo 10.000 Meilen weit kein Gras wächst. Und Shiki fügt noch hinzu, aber kaum verlasst ihr die Sendu, alles ist voller Gras. Recht hatte der Jiki. Überall ist Gras. Und das ist eigentlich ganz schön so, dass hier überall Gras ist, dass wir nicht so eine Steinwüste haben. Auch wenn wir manchmal, wie ich gestern Abend im Liegestuhl im Garten saß und dann hat einer seine Rasenmäher rausgeholt, das kennt man, dann war das nicht so schön. Aber natürlich freuen wir uns überall, dass Gras ist. Aber das ist natürlich hier nicht gemeint. Hier ist das Gras der Verblendung gemeint, das unseren Geist überwuchert. Und in Zeiten der Corona-Pandemie, da sind ja diese Beispiele immer ganz offensichtlich, schnell alle Dosen aufkaufen, damit wenigstens ich was zu essen habe. Und da könnte ich jetzt 1000 Beispiele bringen, wie dann auf einmal dieses Gras so ganz sichtbar wird, nicht bei allen, aber bei manchen Leuten. Aber das meine ich jetzt gar nicht, das ist so offensichtlich, dieses total ich-bezogene Gras. Es gibt noch ganz andere Sachen, die uns überwuchern. Gras, das uns überwuchert, denn außer dem Coronavirus gibt es ja noch ganz andere Probleme. Probleme, die leicht uns überwuchern können, sodass wir eine klare Sicht nicht mehr haben, dass wir in Panik verfallen. Zum Beispiel stellten vor einigen Monaten die Wissenschaftler des Bulletins of Atomic Scientist die Doomsday Clock, das ist die Uhr des jüngsten Gerichts, die stellten die auf 100 Sekunden vor Mitternacht. Und diese symbolische Uhr, die dient dazu zu zeigen, wie groß das Risiko einer globalen Katastrophe durch den Einsatz von Atomwaffen ist. Und so nah an Mitternacht stand die Uhr noch nie. Nicht einmal zu Zeiten der Kuba-Krise, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. So nah stand sie noch nie. Und sie begründen das ganz gut. In dem Jahresbericht heißt es: Es zerfällt die Infrastruktur der internationalen Politik, die zur Kontrolle existenzieller Risiken dient. Ihr wisst, dass alle Staatabkommen, diese Überwachungsabkommen, dass sie nun gegenseitig sich die Rüstung beobachten dürfen mit irgendwelchen Überwachungsflugzeugen, wo sie dann zusammen in einem Flugzeug sitzen, also 7 Amerikaner und 1 Russe und umgekehrt und solche Dinge. Alle diese vertrauensbildenden Maßnahmen, die zur Kontrolle existenzieller Risiken dienen, werden zurückgefahren. Und die Welt ist zusehends bedroht. Und die führenden Politiker reagieren nicht angemessen. Das sind Wissenschaftler, die formulieren das natürlich etwas wissenschaftlich. Die reagieren nicht angemessen, um das Bedrohungspotenzial zu reduzieren und der Aushöhlung internationaler politischer Institutionen, Gesprächsforen und Vereinbarungen, die eine Eindämmung der Bedrohung zum Ziel haben, entgegenzuwirken. Damit erhöht sich das Risiko einer Katastrophe. Damit nicht genug, wir haben hier noch die Klimakatastrophen. Wieder ein Zitat von australischen Wissenschaftlern, die haben kürzlich Folgendes geschrieben: Unser Zukunftsszenario zeigt unsere Welt auf dem Weg zum Ende der menschlichen Zivilisation und der modernen Gesellschaft, wie wir sie kennen. Weil die Herausforderungen einfach zu groß sind und weil politische Panik zur Norm wird. Und sie schreiben weiter: Trotz dieses realistischen Szenarios ist die Weltgesellschaft derzeit völlig unvorbereitet. Es ist klar, dass in diesem Jahrzehnt dramatische Maßnahmen erforderlich sind, um Treibhauserde zu vermeiden. Um dieses Risiko zu reduzieren und die menschliche Zivilisation zu schützen, ist jetzt in diesem Jahrzehnt eine massive weltweite Mobilisierung aller Ressourcen erforderlich. Und das Schlimmste dabei ist, diese Prognosen sind realistisch. Also wir müssen etwas tun. Dabei müssen wir jedoch aufpassen, dass wir das Richtige tun. Und lasst uns mal schauen, was die alten Zen-Meister vor über 1000 Jahren dazu gesagt haben. Ist doch Schnee von gestern, was die damals gesagt haben. So groß wie jetzt war die Bedrohung noch nie. Ist richtig. So groß war die Bedrohung noch nie. Aber wir sollten uns mal die Sicht von Tosan und Sekiso anschauen. Zu der Zeit herrschte Chaos, geplünderte Klöster, gemetzelte Zen-Mönche und so weiter. Und auch wenn diese Dimension der jetzigen, drohenden, rasend auf uns zulaufenden Katastrophen natürlich die Bedrohung ein ganz anderer ist, weil sie ganz weltweit wirkt, sollten wir das Gefühl des bevorstehenden jüngsten Gerichts nicht allein auf uns beziehen. Fragt mal einen Bauern im 30-jährigen Krieg, was der für Eindruck hatte. Oder eben, was Tosan und Sekiso für Eindruck hatten. Und Tosan und Sekiso sagen: Achtet darauf, dass ihr euch geradewegs dorthin begebt, wo 1000 Meilen weit kein Gras wächst. Das empfiehlt er den Mönchen, bevor sie ihre anstrengende, viele Wochen dauernde Wanderzeit beginnen. Eine Zeit der Entbehrung und der Gefahren. Wo könnte ein Ort sein, wo 1000 Meilen weit kein Gras wächst? Der erste Impuls ist natürlich bei der Meditation. Also wenn ihr heute das Session verlasst, also dieses kleine, vorübergehende Kloster verlasst hier, dann könnte ich euch empfehlen, zieht euch zurück auf euer Kissen, meditiert, macht Sazen und ignoriert die Zukunftsprognosen. Denn kaum geht man heraus, wächst überall Gras und lasst bloß dieses Gras in Ruhe und meditiert. Dummerweise klappt das nicht. Das hat damals schon nicht geklappt und jetzt klappt das auch nicht. Denn wie Meister Teyo sagt, selbst wenn man nicht aus dem Kloster herausgeht, ist überall Gras. Es nützt nichts, die Zukunftsprognosen zu ignorieren. Denn selbst wenn wir nicht herausgehen aus unserer Meditationsblase, ist überall Gras. Denn dieses Gras der Verwirrung und Verblendung, das ist ja hier in unserem Kopf. Keine Flucht vor dieser Welt da draußen kann uns davor schützen. Wir können uns dem nicht entziehen. Wir müssen uns mit der Welt draußen beschäftigen. Und der Kommentar in der Einführung beschreibt das auch ganz schön. Deswegen habe ich ihn auch mit vorgetragen. Im Kommentar heißt es: Beweg dich nicht und das Gras sprießt genau da, wo du bist. Es nützt also nichts. Im Gegenteil, wir müssen uns hineinbegeben in das Chaos und in die schrecklichen Prognosen. Aber mit einem klaren Geist. Darum geht es mir. Denn die Bewegung hat auch ihre Probleme. Also dass sich wehren gegen die ganzen schrecklichen Katastrophen, die auf uns zukommen. Im Kommentar heißt es, beweg dich und du begräbst deinen Körper 10.000 Fuß tief. Das heißt, im Deutschen würden wir sagen, das ist ja aus der chinesischen Ideewelt. Bei uns würde man sagen, trittst du in Aktion, dann gräbst du dir eine Grube und fällst hinein. Also eine ausweglose Situation. Sich zurückziehen, meditieren und Innenschau betreiben ist genauso, ich sag mal, gefährlich, wie sich zu wehren gegen die Katastrophen. Was also nun? Was sollen wir tun? Die Wahrheit schon liegt zwischen Aktionismus auf der einen Seite und Weltflucht auf der anderen Seite. Aber das ist nicht nur so ein bisschen Aktionismus und ein bisschen Weltflucht, sondern es geht darüber hinaus. Also, nicht ein bisschen Aktionismus und ein bisschen Weltflucht, sondern es geht darüber hinaus. Und das sagt der Kommentar, die einführenden Worte, die sagen das auch. Du musst dich von beiden Extremen trennen und die Mitte loslassen. Es ist gemein, aber die Mitte loslassen. Was ist damit gemeint? Diese Position in der Mitte zwischen den beiden Extremen ist immer noch getrieben von panischen Aktionen einerseits und Weltflucht. Also ich merke das an mir selber. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Die Zivilisation ist gescheitert von Rupert Read. Ein sehr gutes Buch. Und dann denke ich, ich muss jetzt sofort loslegen mit einer politischen Aktion. Also muss sofort losgehen. Und dann lese ich das weiter und dann denke ich, bringt sowieso nichts, mein kleiner Beitrag. Die Zeit ist sowieso schon abgelaufen. Der Zug ist abgefahren. Und dann geht es wieder von vorn los. Ich müsste eigentlich was tun. Ich müsste jetzt sofort was tun. Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber effektiv bringt es nicht so viel. Das alles ist nämlich immer noch Agieren aus der Ich-Position heraus. Ich will mich schützen. Oder ich muss etwas tun, um mein Gewissen zu beruhigen. Und so weiter. Ich. Auch Panik ist immer aus der Ich-Position heraus. Es gibt keine Panik, wenn man nicht in der Ich-Position ist. Die gibt es nicht. Aber ich will unsere Ich-Position, das wisst ihr schon, dass ich darauf viel Wert lege, die will ich gar nicht herabwürdigen. Also unsere Ich-Vorstellung ist wichtig. Die ist so wichtig wie die Nieren und unser Herz und unser Leber und unser Gehirn braucht eine Ich-Vorstellung. Das ist völlig in Ordnung, sonst kann das nicht richtig funktionieren. Aber diese Ich-Vorstellung, diese Ego-Vorstellung, die überwuchert alles in uns, sie überwuchert unsere Verbundenheit mit allem, unsere Verbundenheit mit allen fühlenden Wesen und mit allem, was uns umgibt. Also diese Vorstellung, dass wir als singuläre Wesen für uns allein unsere kleine Welt sichern müssen, die überwuchert alles. Und da brauchen wir uns gar nicht so weit weg zu begeben. Wir können einfach mal genau schauen, was ist eigentlich genau jetzt? Warum sitzt ihr hier? Warum meditiert ihr oder warum meditiere ich? Fragt euch das mal, warum gehe ich zum Session? Warum meditiere ich? Ist dann nicht vielleicht so der Gedanke, ich will erleuchtet werden? Das ist die Ego-Sicht der Meditation. Ich will erleuchtet werden. Und genau mit dieser Ego-Sicht gehen wir auch an die Katastrophen heran. An die bevorstehenden oder sich bereits ereignenden Katastrophen. Und das ist gemein, wenn Theo sagt, selbst wenn man nicht durch das Tor hinausgeht, ist überall schon Gras. Trotzdem können wir gerade während der Zen-Meditation, die will ich natürlich überhaupt nicht hier kleinreden, können wir gerade während der Zen-Meditation Momente erleben, in denen wir nicht um Erleuchtung kämpfen, indem wir das mal loslassen können, dieses Ich will erleuchtet werden, sondern wir sitzen einfach hier und wir sitzen einfach hier. Und das ist natürlich der Ort, wo wir 1000 Meilen weit kein Gras wachsen sehen um uns herum. Aber diesen Ort können wir genauso gut außerhalb eines Klosters, genauso gut außerhalb eines Klosters wie innerhalb eines Klosters, genauso gut außerhalb der Meditation wie innerhalb der Meditation erleben und finden. Nämlich genau dann, wenn wir uns ins Leben hineinbegeben, indem wir das tun, was anfällt und das bewusst tun. Das ist euch bekannt, aber trotzdem, wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Es geht darum, das, was wir tun, bewusst zu tun. Also im Tun unseres Tuns bewusst sein. Wenn ich Rad fahre, dann fahre ich Rad. Wenn ich esse, esse ich. Und wenn ich eine politische Aktion mache, dann mache ich eine politische Aktion. Aber ich bleibe dabei klar. Und der Stammvater unserer Tradition, der Rinzai-Tradition, der sagt, der formuliert das ganz schön: Jünger des Weges, für den Buddha-Dharma ist keine Mühe nötig. Ihr müsst nur normal sein und nichts tun, den Darm entleeren, urinieren, euch ankleiden, essen und euch niederlegen, wenn ihr müde seid. Und dieses Normalsein, das bezeichnet er an anderer Stelle als eine wunderschöne Formulierung, finde ich. Dieses Normalsein ist das Wunder, auf der Erde gehen zu können. Und dieses Wunder können wir bei der Meditation erleben, wenn wir auf dem Sitzkissen sitzen. Und wir können das auch an einer roten Ampel erleben, wenn wir sagen, da ist die Ampel rot. Und natürlich werden bei solchen Sachen immer wieder Situationen aufkommen. Ich gucke rechts, gucke links, da ist kein Auto, ich fahre rüber als Radfahrer. Und das ist nicht gemeint, sondern es ist gemeint, die Situation so zu nehmen, wie sie ist. Wenn jetzt die Ampel rot ist, dann ist die Ampel rot. Und ich gehe da rein in die Situation, ich genieße das sogar. Und es gibt ganz viele Situationen in unserem Alltag, wo wir das, was gerade ist, genießen können. Und uns das nicht quält, wenn wir die richtige Haltung dazu entwickeln. Aber natürlich werden immer wieder Gedanken entstehen. Das ist ganz normal, das ist Aufgabe unseres Gehirns, dass sie immer wieder Gedanken produzieren. Das Wichtige ist, dass wir uns nicht identifizieren mit diesen Gedanken. Dass wir nicht sagen, diese Gedanken bin ich. Und genauso ist das. Und deswegen erwähne ich das hier, ist das bei unseren politischen Aktionen. Dass wir immer uns damit nicht identifizieren. Das ist wichtig, dass wir das und das tun. Es ist wichtig, ich sage jetzt mal so eine Sammlung, Fridays for Future, uns da zu engagieren. Es ist wichtig, Extinction Rebellion, das zu machen. Oder mit den Geflüchteten zu arbeiten. Oder das eigene Auto abschaffen und andere, ich wollte schon sagen, zu bearbeiten, aber andere zu überzeugen, dass sie auch ihr Auto abschaffen oder so. Das ist wichtig, richtig. Das alles und noch viel mehr ist notwendig, um das bevorstehende jüngste Gericht zu verhindern oder abzumildern. Wobei natürlich das jüngste Gericht ist nicht so, dass jetzt alles ausgelöscht wird hier. Nur wir müssen uns natürlich fragen bei den ganzen Prognosen, was muten wir unserer nachfolgenden Generation zu? Also was wir jetzt nicht erledigen, müssen die späteren Generationen mit einer besonders harten Tour lernen. Also Ressourcen sind alle, dies ist alle, ihr könnt euch vorstellen. Ne? Also es geht darum, wie können wir die Situation so verbessern, dass unsere nachfolgenden Generationen damit etwas besser zurechtkommen, als wenn wir nichts tun würden. Also alles ist wichtig. Aber das Problem ist, wenn wir uns gedanklich so mit unseren politischen Aktionen identifizieren, dass wir den Kontakt verlieren zu dem Ort, wo kein Gras wächst, das ist schwierig. Dann werden wir aggressiv und bekommen Schaum vor dem Mund. Und davor kann ich immer wieder warnen. Damit meine ich jetzt nicht, dass jetzt irgendjemand, ein AfD-Politiker, sein Auto anzündet oder so ein Quatsch. Das hat mit Buddhismus nichts zu tun, das ist klar. So eine Haltung kann nie aus dem buddhistischen Gedanken herauskommen. Aber ich meine was anderes, was schon uns praktizierende Buddhisten leicht passieren kann, also mir wenigstens. Das ist diese Aggressivität in unserer Sprache, in unseren Gedanken. Zum Beispiel, nehmt mal das Beispiel, da kommt jetzt ein Bekannter, super geil, ich habe jetzt 3,5 Wochen Urlaub, ich habe den großen Knaller, das ist jetzt nach Corona, ne? Ich habe den großen Knaller gezündet mit meiner Frau, das wollten wir immer schon machen, 50.000 Kilometer mit dem Flugzeug, 3,5 Wochen, 7 Kontinente, wir sind auch in Antarktis und ganz toll. Wie reagiert ihr darauf? Das hängt von eurer inneren Haltung ab, wie ihr darauf reagiert. Wenn ihr in der Ich-Position seid, dann fühlt ihr euch vielleicht bedroht oder kriegt Ärger oder denkt, diese Arschlöcher nehmen sich etwas, was ich mir verkneife. Aber das will ich vielleicht sowieso nicht, aber mal so eine 3 Wochen Madeira wäre nicht schlecht. Also so, ich verkneife mir 3 Wochen Madeira. Diese Arschloch, der macht jetzt, also da könnte ich 7-mal Urlaub in Madeira machen oder 10-mal und der macht das einfach so. Puff. Das ist die Ich-Position. Das meine ich. Das hilft uns nicht. Sondern wenn ihr Kontakt zu dem Ort, wo kein Gras wächst, wenn ihr den, dass wir den nicht immer haben können, ist klar. Aber wenn ihr immer wieder da andocken könnt, dann könnt ihr kurz innehalten. Und ihr könnt zum Beispiel diesen Menschen fragen, was hat er für Wünsche, was hat er für Erwartungen an diese Weltreise? Ihr könnt euch mal versuchen mitzufühlen, was ist eigentlich das? Was sind das für Vorstellungen, für Interessen, für, wie heißt das noch bei der gewaltfreien Kommunikation, was sind da für Bedürfnisse dahinter? Was für Bedürfnis steht dahinter? Und dann könnt ihr mit ihm über das Bedürfnis reden. Es gibt natürlich Klimaleugner, mit denen es keinen Sinn hat zu reden. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern wenn es jetzt anders ist, wo man das Gefühl hat, man könnte noch mitreden, dann kann man nach den Bedürfnissen fragen. Man kann Kontakt gewinnen und sich nicht zumachen mit dieser, sich einigeln mit dieser, ich bin jetzt moralisch richtig, das ist Ich-Position, eindeutig Ich-Position. Und die Nicht-Ich-Position ist diese, ich schaue, ich, wir alle fühlenden Wesen und ich gucke mal, was dieses fühlende Wesen denkt. Also braucht jede politische Aktion einen entspannten, klaren Geist. Einen Geist ohne Gier, Hass und Verblendung. Und daraus können wir natürlich den Schluss ziehen. Also müssen wir uns jetzt doch erstmal mit Meditieren und Innenschau beschäftigen. Und erst wenn unser Geist ganz geklärt ist, irgendwann, vielleicht nie, dürfen wir dann politisch aktiv werden. Weil sonst haben wir immer die Gefahr, dass wir aus der Ich-Position heraus politisch aktiv werden. Aber dazu hat auch Rinzer wieder was Schönes geschrieben, herrlich. Er sagt, Praktizierende unserer Zeit können das Wunder vollbringen, auf der Erde zu gehen, auch wenn noch Anhaftungen vorhanden sind. Also, und wir fallen immer wieder in die Ich-Position zurück und trotzdem müssen wir was tun, rein in die Aktion und immer wieder schauen, innehalten, wo bin ich eigentlich, ist da jetzt Schaum vor dem Mund, Kontakt versuchen zu diesem Ort ohne Gras zu bekommen, rein ins Leben. Die einführenden Worte beschreiben das eigentlich auch ganz schön. Die sagen zum Schluss, wir müssen uns ein paar Sandalen kaufen und einiges umherreisen, bevor wir unsere Klarsicht wirklich erlangen. Also es lohnt nichts, das wussten die schon vor 1000 Jahren, es lohnt nichts, einfach nur im Kloster zu sitzen, sondern es geht darum, beides, die Kombination aus beiden zu machen. Und Sandalen sind natürlich besonders nett, die sind natürlich 100% klimaneutral, außer dem Methan, was man vielleicht beim Pupsen ausstößt, oder dem Kohlendioxid, was man verbraucht, aber unbedenklich. Also, gerade dort, in diesem wirbelnden Chaos unserer Katastrophenängste, müssen wir den Ort suchen, wo kein Gras wächst. indem wir täglich meditieren und indem wir täglich das Wunder des Radfahrens, das Wunder des Autofahrens, des Essens, des Schlafens wahrnehmen und genießen und aus dieser Kraft heraus in die politische Aktion treten. Was ich euch sagen möchte, ist, lasst euch von diesen schrecklichen und berechtigten Zukunftsprognosen nicht davontragen, weder in das innerliche Zurückziehen noch in hektische Überaktivität. Weil ich sage, Panik ist immer Ego. Sondern lasst uns gemeinsam auf diesem kleinen Session und natürlich besonders im Alltag dieses Innehalten und dieses Wahrnehmen, das Üben. Das können wir immer wieder üben. Ich merke das bei mir selber. Innehalten, wahrnehmen. Wo bin ich jetzt gerade? Was ist jetzt gerade? Was steht jetzt gerade an? Was ist jetzt gerade mein Gefühl? Was für Gedanken gehen mit dem Kopf? Bin ich diese Gedanken? Und loslassen. Denn nur mit so einer Haltung haben wir überhaupt eine Chance, die auf uns zurasenden Katastrophen abzumildern, aufzuhalten. Alles andere wird zu nichts führen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hi!